Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. 234 Lichtgestalten erinnern seit heute auf der Münchner Theresienwiese an das Attentat auf dem Oktoberfest. Beim Filmfestival in San Sebastian stellt ein georgischer Film alle in den Schatten. Warum Gefängnisinsassen in den USA zu Künstlern werden. Heute vor 40 Jahren wurden 13 Menschen getötet und 221 verletzt auf dem Münchner Oktoberfest. Auch wenn schon früh vermutet wurde, dass es ein rechtsextremistischer Bombenanschlag war, dauerte es doch sehr viel länger als beim NSU-Terror, dass das politische Motiv auch als solches benannt wurde, nämlich erst vor 4 Monaten. Zum Gedenken an das Attentat vom 26. September 1980 sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute in München:
Nichtaufklärung, wo Aufklärung möglich und nötig gewesen wäre, ist unentschuldbar. Und ein Versagen, das das Vertrauen in Ermittlungsbehörden und Justiz berührt. Nie sollte sich in Deutschland Vergleichbares wiederholen. Diese Erkenntnis hätten wir uns doch zumindest alle gemeinsam als Lehrer aus München gewünscht.
Im Namen der Hinterbliebenen hieß es:
Für viele von uns, die Angehörige und oder Freunde verloren haben, heilt die Zeit keine Wunden. Hier stehen zu können, lindert aber den Schmerz.
Zeitgleich zur Gedenkfeier ist ein neuer Gedenkort der Stadt München auf der Theresienwiese der Öffentlichkeit übergeben worden, die Dokumentation Oktoberfestattentat, errichtet in weniger als einem halben Jahr von der Szenografin Monika Müller-Rieger. Nikolaus Bernau, wie wird dokumentiert? Wie sieht das Areal aus?
Es ist direkt am Eingang zur Theresienwiese, also ungefähr dort, wo das Attentat auch stattgefunden hat. Und es sind 234 Schatten- oder Silhouettenfiguren von Personen, die dort in enger Gruppierung zusammenstehen. Das Ganze ist nämlich überhaupt nur 200 Quadratmeter groß. Also pro Person ist weniger als ein Quadratmeter. Das entspricht aber etwa so der Menschenmasse, die man sich bei solchen Eingangssituationen vorstellen sollte. Und die Figuren können selbst erleuchtet werden. Deswegen war das wohl auch sehr kompliziert von der technischen Anlage her. Da mussten ungeheuer viele Leitungen gelegt werden. Und vor allem hat jede Figur einen eigenen QR-Code, auf dem man eben sein Handy halten kann. Und das ist fast das zentrale Element, gestalterische Element auch dieser Gruppenanlage, wenn man so will.
Diese Figuren, sind die abstrakt oder haben die etwas mit den tatsächlichen Opfern zu tun?
Die Figuren sind ganz abstrakt gehalten. Das ist den Gestaltern rund um Monika Müller-Rieger auch ganz, ganz wichtig gewesen, weil es soll eben auch klar werden, es dreht sich um eine vollkommen zufällige Gruppe, die dort getroffen wurde. Es wurde ja kein gezieltes Attentat gemacht, wie sagen wir jetzt in Hanau, sondern es war einfach eine Bombe, die gezündet wurde am Eingang zu einem großen Volksfest. Das Zweite ist, dass die Leute dort nicht individualisiert werden, aber ihre Geschichten erzählt werden können. Und das ist ganz, ganz toll, wie das für die Besucher gemacht ist. Sie können eben ihr Handy einfach auf diesen QR-Code halten und können dann auf dem Handy entweder vorgelesen oder erzählt sogar direkt oder eben auch ablesen, wie die Geschichten derjenigen sind, die dort gestorben sind oder die schwer verletzt wurden. Und dieser große Rahmen, der wird dort gespannt.
Am Haupteingang des Oktoberfestes gibt es ja seit 1987 ein Denkmal für die Opfer. Korrespondiert es jetzt mit der Dokumentation Oktoberfestattentat oder nicht?
Die stehen direkt nebeneinander, aber eigentlich ohne größere Beziehung zueinander. Was auch irgendwie richtig ist, weil das Denkmal von Friedrich Koller hat auch seine Bedeutung, aber es ist ein ganz konventionelles und auch traditionelles Denkmal. Es gibt eben eine große Stele, auf der sind die Namen der Opfer eingraviert und dahinter gibt es seit 2008 eine Natursteinwand und dann so ein Blumenbeet, weil es eben das große Problem gab bei diesem Denkmal, dass es viel zu integriert in die Theresienwiese ist. Das heißt, da standen einfach die Lastwagen rum und das war auch immer ein Kritikpunkt an dem Denkmal von Friedrich Koller. Es ist in dem Sinne zu sehr ein Teil des Oktoberfestareals geworden, weil man es einfach überhaupt nicht mehr als Denkmal wahrgenommen hat. Und das war ein wesentlicher Grund dafür, dass man auch dieses zweite Denkmal jetzt überhaupt konzipiert hat.
Leider müssen immer wieder Orte des Gedenkens für Opfer von Terroranschlägen errichtet werden. Ground Zero in New York oder die zerschnittene Insel von Utøya. Hat sich München beim Wettbewerb für ein angemessenes Erinnern und an eine Mahnung entschieden, jetzt 40 Jahre danach?
Auf jeden Fall haben sie sich entschieden für einen Weg, der in New York mit dem Denkmal für 9/11 nicht begonnen wurde. Da gibt es auch wie üblich Vorläufer, aber dort das erste Mal ganz breit hervorgetreten ist. Das hat immer vier zentrale Elemente. Das eine ist, dass die Opfer oder deren Nachfahren oder deren Verwandten direkt partizipieren können an der Gestaltung des Denkmals. Es ist also nicht ein Denkmal, was von oben her gestaltet wird, sondern die Opfer und die Opfervertreter, die können sich beteiligen daran, welcher Entwurf wird ausgewählt, wie wird er genau gestaltet, welche Details kommen hinein. Das Zweite, was ganz wichtig ist, der Ort, dass nämlich nicht irgendwo ein Denkmal gebaut wird, wie es zum Beispiel beim Berliner Holocaust-Denkmal war, dass er an einem Ort entstanden ist, der überhaupt gar nichts mit dem Holocaust zu tun hat, sondern dass man den Ort selbst, an dem etwas geschehen ist, als Teil des Denkmals begreift. Das Dritte, was ganz wichtig ist, der Raum. Nämlich durch diese Silhouettenfiguren werden diese 200 Quadratmeter auch markiert. Das heißt, es gibt einen Raum, in den sich die Besucher auch hineinfinden müssen. Und sie merken auch, hallo, es ist nicht irgendwie eine Sache, wo nur ein Punkt etwas markiert, sondern es ist ein großes Umfeld. Und ganz zentral ist eben, dass auch die Opfergeschichten erzählt werden heutzutage. Und da findet es sich wirklich direkt in einer Linie mit dem Denkmal von 9/11 oder Breitscheidplatz oder eben dem Denkmal in Utøya, dass alle diese Sachen zusammenkommen müssen, damit wirklich ein Denkmal wirkungsvoll wird. Ob das jetzt in München auf Dauer funktionieren wird, das wird sich zeigen. Aber jetzt erstmal scheint es auf jeden Fall die Höhe der aktuellen Denkmalkunst zu sein.
Architekturkritiker Nikolaus Bernau über die Dokumentation Oktoberfestattentat, die zeitgleich mit der Gedenkfeier für die Opfer des rechtsextremistischen Bombenanschlags vom 26. September 1980 der Öffentlichkeit übergeben worden ist. Sie hören Fazit. Immer im September seit fast 70 Jahren das internationale Filmfestival in San Sebastian. Auch im spanischen Baskenland ist in diesem Jahr natürlich nicht alles wie sonst. Das wollte Direktor José Luis Rebordinos am Ende nicht unerwähnt lassen.
Ich habe nichts gegen das Online-Format, aber es wird niemals Festivals wie Cannes, Venedig, Berlin, San Sebastian, Locarno oder Carlo Vivari ersetzen, weil diese Festivals weitaus mehr sind als eine Plattform, um Filme zu zeigen. Sie schaffen ein Gemeinschaftsgefühl, sind ein Forum für Austausch, Diskussionen und natürlich auch, um Geschäfte zu machen. Ich bin optimistisch, dass es diese Festivals noch ganz lange geben wird.
Vor 10 Tagen eröffnete die 68. Ausgabe der internationalen Filmfestspiele mit dem in San Sebastian gedrehten neuen Film von Woody Allen. Vor einer guten Stunde sind den diesjährigen Gewinnern die goldenen Muscheln überreicht worden. Wolfgang Martin Hamdorf ist in der schönen Stadt San Sebastian. Wer hat sich denn heute Abend gefreut?
Also das war eigentlich eine große Überraschung. Es ist ja selten, dass eine fast alles bekommt. Aber die Concha de Oro ging dieses Jahr an eine französisch-georgische Koproduktion, Das Satzki, Beginnen heißt das, der 36-jährigen georgischen Filmemacherin Dea Kolumbegashvili. Und sie erhielt eben nicht nur die goldene Muschel, sondern auch die silberne Muschel für die beste Regie, die für das beste Drehbuch. Und ihre Hauptdarstellerin erhielt darüber hinaus noch die silberne Muschel für die beste Schauspielerin. Also das ist schon eine sehr große Ernte an diesem Abend.
Was hat denn da so beeindruckt?
Ist jetzt kein Film, wo man sagen würde, das ist jetzt unbedingt eingängig auf den ersten Moment. Ist sehr stilisiert und sehr symbolisch. Er führt in ein abgelegenes Dorf in Georgien und dort wird eine Gemeinde der Zeugen Jehovas von Extremisten angegriffen und das Gemeindezentrum brennt ab und wir sehen, wie Jana, die Frau eines der Gemeindevorsteher, so langsam den Boden unter den Füßen verliert, sich in diesem Dorf zunehmend bedroht fühlt. Eigentlich erzählt der Film in sehr, sehr vielen Facetten diese Orientierungslosigkeit der Frau in einer ganz tief patriarchalischen Welt. Und das Spannende ist eben, wie sie das gemacht hat mit ganz langen Einstellungen, mit Naturbildern, auch eben mit religiösen Motiven. Das heißt, bevor überhaupt der Brand stattfindet, wird über Abraham geredet. Von Anfang an eine sehr, sehr bedrückende, bedrohliche Stimmung in dem Film. Und ich glaube, da hat die Jury einen formalen und filmästhetischen Standpunkt sehr beeindruckenden Film ausgezeichnet.
Beeindruckend heißt das, Sie gehen mit dieser Entscheidung oder hätten Sie sich jemand anders andere gewünscht? Denn wenn 4 Muscheln vergeben wurden, dann sind andere ja leer ausgegangen.
Ja, fast alle. Ich halte es für eine gute Entscheidung eigentlich. Das hat eigentlich keiner mit gerechnet. Mein persönlicher Favorit war der dänische Beitrag Druck. Das heißt so viel wie noch eine Runde von Thomas Winterberg. Da geht es auch um sehr ernste Themen, eigentlich sehr ernste Themen. Midlife-Crisis, Entfremdung in der Ehe und wie der Titel ja auch schon ahnen lässt, um Alkohol. den trinken die vier Freunde, alles frustrierte Lehrer am selben Gymnasium, sehr gerne. Aber dann, und das ist in dem Film ganz schön und dynamisch dargestellt, kommt plötzlich eine merkwürdige Theorie ins Spiel, angeblich von einem norwegischen Philosophen, dass der Mensch ein Alkoholdefizit habe und eben nur mit einem Alkoholgehalt von mindestens 0,5 Promille im Blut überhaupt zu Bestleistungen fähig sei. Und jetzt zeigt der Film eben, wie diese Gruppe anfängt, das auszuprobieren, diese vier Freunde, und sich eben darauf berufen, dass Schriftsteller wie Hemingway oder Politiker wie Churchill das eben auch gemacht hätten, und das führt zu bizarren Ergebnissen. Und was ich halt faszinierend finde in dem Film, dass Vinterberg wirklich in dieser Tragikomödie die Balance halten kann zwischen dem menschlich Tragischen und dem grotesk-Komischen. Das ist eben eine ganz hervorragende Regieleistung auch. Und es sind auch ganz wunderbare Schauspieler, allen voran der Mads Mikkelsen. Aber das ganze Ensemble ist großartig. Und die Jury hat eben auch diese vier trinkfesten Freunde mit einer silbernen Muschel für die besten Schauspieler ausgezeichnet.
Das war jetzt die Abteilung, sage ich mal, skurril. Was war denn darüber hinaus für Sie bemerkenswert bzw. überraschend?
In San Sebastian gibt es ja neben dem Hauptwettbewerb noch was ganz, ganz wichtig, der Preis für die jungen Regisseure, also die Nachwuchsfilme, und der ist mit 50.000 Euro dotiert, und das ist schon sehr viel Geld, gerade für Neufilmer dann quasi. Und dieses Jahr waren es 12 Filme wieder im Wettbewerb, und der Preis ging an die niederländische Regisseurin Isabel Lamberti und ihren Film La Ultima Primavera, Der letzte Frühling, und da zeigt sie ganz wunderbar nah an den Figuren dran, wie eine Gitano-Familie, also die spanischen Roma, die in den ärmsten Gebieten von Madrid lebt, in eine Sozialwohnung umgesiedelt werden soll. Der Film nimmt jetzt keine Partei, man merkt doch, die Familie ist gespalten, aber es geht einem schon so ans Herz, wie die Leute dann auch sagen, na gut, sie lassen ihre Hütte weg, ziehen in die Wohnung. Also eine sehr spannende Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilm. So Filme bleiben dann auch sehr lange noch hängen am Kopf eigentlich.
Wolfgang Martin Hamdorf nach der Verleihung der Muscheln bei den 68. Internationalen Filmfestspielen in San Sebastian. Picasso, Pop Art und die russische Avantgarde, die kaufte Peter Ludwig am liebsten. An die 600 Arbeiten hat deshalb das 1986 eröffnete Museum Ludwig in seiner Sammlung eigentlich. Aber nachdem das Haus in Köln 49 Bilder unter die Lupe genommen hat, sind es 22 weniger, denn Peter Ludwig fiel auf Mogelpackung herein. Das wird nun in der Ausstellung Original und Fälschung öffentlich gemacht. Kuratiert hat sie die stellvertretende Direktorin des Museums Ludwig, Rita Kersting. Von ihr wollte ich wissen, wer die Lunte zuerst gerochen hat. Schönen guten Abend, Frau Kersting.
Guten Abend.
Wie ist denn aufgefallen, dass nicht überall, wo russische Avantgarde drauf stand, auch welche drin war?
Es gibt schon seit Mitte der 80er Jahre Zweifel an der Authentizität einiger Bilder. Vor gut zehn Jahren, ist die Sammlung russischer Avantgarde in das Eigentum der Stadt Köln, in das Eigentum des Museum Ludwig übergegangen, und dann stand relativ schnell fest, dass wir die Authentizität untersuchen wollen. Denn die russische Avantgarde ist mehr als andere Epochen betroffen von Fälschungen. Und ich glaube nicht, dass Peter Ludwig auf Mogelpackung hereingefallen ist. Es sind fast alle Sammlungen russischer Avantgarde von Sammlern, aber auch in Institutionen betroffen.
Klar, dass wenn es einen Sammler trifft, es auch andere Sammler trifft. Aber warum ist es offensichtlich so, dass die russische Avantgarde besonders häufig gefälscht wurde und wird?
Das hat damit zu tun, dass die Kunst, die vor ungefähr 100 Jahren entstanden ist, die sehr experimentell, innovativ, radikal war, in der Sowjetunion verboten war und verborgen war in den Depots der Museen, in den Nachlässen der Künstlerinnen und Künstler, und dass niemand so recht wusste, wo die Bilder gelandet sind, und es von daher, als das Interesse im Westen erwachte in den 70er Jahren ungefähr, dass wenig Kenntnis vorhanden war. Und auf einmal die Nachfrage dann auch so groß, dass sie mit den originalen Werken vielleicht nicht befriedigt werden konnte.
In Köln konnten die Bilder entlarvt werden, weil zum Beispiel der Farbauftrag nicht stimmte oder Materialien bis Mitte der 30er Jahre noch gar nicht erfunden waren. In der Ausstellung werden nun im Vergleich zu den Fälschungen aber auch einige Originale gezeigt. Ist über lange Zeit niemandem aufgefallen, dass zwei Museen oder ein Museum, ein Sammler für sich beansprucht, das echte Bild zu besitzen? Also dass es etwas zweimal gibt oder zweimal ähnlich gibt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich so, dass es manchmal Variationen zu einem Thema gibt, von einem Künstler in zeitlicher Nähe gemalt. Da gibt es auch ein Beispiel von Popova, ein wunderbares originales Bild, das in einer anderen Version in St. Petersburg existiert. Aber wenn man die beiden jetzt, also eines, das nicht authentisch ist, und das andere, das uns das Museo Thyssen-Bornemisza in Nizza aus Madrid ausgeliehen hat für diese Ausstellung, nebeneinander sieht, dann ist es frappierend, wie stark das Original ist, wie kraftvoll und ja, künstlerisch einfach sehr hochstehend. Und es ist schön, wenn man das nebeneinander sehen kann, das ist auch für Laien nachvollziehbar.
Es gab ja erfolglose Klagen von Galerien gegen das Museum Ludwig. Die Kunstverkäufer fürchteten oder fürchten um ihren guten Ruf. Mich interessiert, warum durften die Galerien sich vorab nicht die Untersuchungsergebnisse ihres Hauses bezüglich der Fälschung ansehen?
Es war so, dass wir die Galerie, um die es hier geht, vorab gebeten hatten, uns die Provenienzen zur Verfügung zu stellen. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass Galerien diese Informationen zur Verfügung stellen. Das ist in unserer Sammlung im Museum Ludwig, in allen anderen Bereichen der Fall, aber eben bei der russischen Avantgarde nicht. Es ist dann so, dass wenn diese Galerie die Provenienzen uns nicht zur Verfügung stellt, wir dann auch nicht eingesehen haben, dass wir die chemischen Gutachten weitergeben, zumal wir ja in der Ausstellung alle unsere Ergebnisse auch öffentlich vorstellen.
Das Konvolut russische Avantgarde ist jetzt bei Ihnen im Haus groß. Wird gestemmt, alle Objekte zu untersuchen?
Gemälde kann man sehr viel besser untersuchen als Papierarbeiten, wo der Nachweis, dass ein Papier oder die Farbe auf dem Papier nicht alt ist, sehr viel schwerer ist. Bei Fotografien kann man sehr schnell erkennen, ob das Vintage-Abzüge, originale Abzüge, spätere Abzüge sind. Aber bei den Gemälden ist es durch die Farbe und durch das organische Material, Leinwand, sehr viel besser nachzuweisen. Das heißt, wir beschränken uns jetzt erstmal auf die Gemälde. Das sind 100. Wir haben die Hälfte erforscht und dann geht es weiter. Wir machen alle Befunde, alle wissenschaftlichen Ergebnisse öffentlich in einer Datenbank. Das ist auch jetzt schon der Fall und das werden wir weiterführen, denn es ist auch für andere Museen interessant, was wir herausgefunden haben, denn es geht bei unseren Ergebnissen nicht nur darum, authentische und nicht authentische Werke zu identifizieren, sondern auch bei den Originalen zu sehen, wie haben die Künstlerinnen und Künstler gearbeitet, wie haben sie Bilder aufgebaut, welche Farben haben sie benutzt. Das führt auch am Ende zu einer schönen Matrix, um ein Werkverzeichnis zum Beispiel zu erstellen, dass das Rückgrat bildet dann für Zu- und Abschreibung.
Rita Kersting, die stellvertretende Direktorin des Museum Ludwig über Original und Fälschung der russischen Avantgarde-Sammlung. Die Ausstellung, die unter anderem durch die Unterstützung der Gemälderestauratorin Petra Mann zustande gekommen ist, ist bis zum 3. Januar in Köln zu sehen. Und Frau Kersting, Ihnen danke ich für Ihre Zeit und schönen Abend noch.
Vielen Dank.
Weiter geht's mit Frederik Wirwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach der Messerattacke von Paris deutet vieles auf einen politisch motivierten Hintergrund hin. Der 18-jährige Hauptverdächtige soll Berichten zufolge gestanden haben. Dabei habe er auch die von dem Satiremagazin Charlie Hebdo veröffentlichten neuen Mohammed-Karikaturen erwähnt, berichten französische Medien unter Berufung auf Ermittler. Von der Staatsanwaltschaft gab es zunächst keine Bestätigung. Bei dem Angriff in unmittelbarer Nähe der ehemaligen Redaktionsräume von Charlie Hebdo waren am Freitag eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter einer Filmproduktionsfirma verletzt worden. Der Filmregisseur Andreas Dresen ist mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige erhalte die Auszeichnung für seine ehrlichen und kraftvollen Geschichten aus Ostdeutschland für ein gesamtdeutsches Publikum, hieß es bei einer Feierstunde in Stuttgart. Dresen trage mit Filmen wie Gundermann zum innerdeutschen Verständnis bei. Die Auszeichnung der Theodor-Heuss-Stiftung wird seit 1965 vergeben. Sie soll nach Angaben der Preisstifter bürgerschaftliches Engagement würdigen und stärken, sowie Demokratie als Lebensform sichtbar machen. Paris will eine Kämpferin gegen die Sklaverei mit einer Statue ehren. Es wäre die erste Statue für eine schwarze Frau in der französischen Hauptstadt. Bürgermeisterin Hidalgo weihte einen Park ein, der nach der jungen schwarzen Solitude benannt wurde und in dem die Statue errichtet werden soll. Solitude hatte Anfang des 19. Jahrhunderts ihren Kampf gegen die Sklaverei auf der Karibikinsel Guadeloupe mit dem Leben bezahlt. Hidalgo sprach auf Twitter von einem starken Symbol. Die Initiative solle dafür sorgen, dass Solitudes Kampf nie in Vergessenheit gerät. Der serbische Filmregisseur Goran Paskaljevic ist nach Medienberichten gestern im Alter von 73 Jahren in Paris gestorben. Dies berichtet das serbische Portal Kurier RS unter Berufung auf Angehörige. Paskaljevic galt als einer der wichtigsten Regisseure und Drehbuchautoren des serbischen Autorenfilms. Unter anderem drehte er die Filme Tango Argentino, Paradies Brooklyn und Das Pulverfass. Die Kritik würdigte an seinen Filmen die einfühlsame Darstellung von Menschen in ihrer Verletzlichkeit, Verzweiflung und Abgründigkeit.
Max Beckmann war ein Maler, der sich gerne selbst porträtierte. 1950 gestorben, hatte er sich nie gemein machen wollen mit dem Zeitgeist. Die Figur, der Mensch, stand immer im Mittelpunkt seiner Arbeit, aber nicht nur sich selbst, sondern auch die Frauen in seinem Leben hat er immer für die Ewigkeit festgehalten. Max Beckmann, weiblich-männlich, heißt die neue Ausstellung in der Kunsthalle Hamburg. Was sagt die Schau Neues über den Maler, der sich und sein Werk so gekonnt in Szene setzen ließ? Das habe ich die Kuratorin Karin Schick gefragt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Wuttke.
In der Ankündigung zur Ausstellung heißt es, Max Beckmann habe Geschlechterrollen festgeschrieben und gleichzeitig geöffnet. Wie ist das zu verstehen?
Max Beckmann kommt aus dem 19. Jahrhundert. Er ist ein Mann, der aufgewachsen ist noch vor 1900, um 1900. Und da waren die tradierten Rollen noch relativ klar. Und er hat sie auch so empfunden und auch so gelebt. Und hat für sich selbst auch die Rolle wirklich des Mannes, auch des virilen Mannes gesucht. Man sieht das in seinen Selbstbildnissen. Aber er durchlebt 5 Jahrzehnte von 1900 bis 1950 eines großen gesellschaftlichen Wandels. Und meine These ist eben, dass man das in seinen Bildern auch wahrnimmt, dass man das sieht. Frauen erstarken, die Männer dürfen auch mal schwächer sein. Man merkt, dass es ihn selbst auch sehr beschäftigt mit der Auseinandersetzung seiner Umgebung, aber auch dem eigenen Ich, mit der Frage, wie viel Männliches, wie viel Weibliches eigentlich in jedem von uns steckt.
Welche Unterschiede werden für Sie sichtbar, beziehungsweise was sehen Sie in der Veränderung dessen, was Sie gerade beschrieben haben?
Ich würde vergleichen wollen die Doppelbildnisse 1909, also Max Beckmann mit seiner Frau Minna, mit der er ja gemeinsam Malerei auch studiert hat, und dieselben Figuren, also wieder ein Doppelbildnis mit seiner Frau Minna 1930. Da war er nämlich schon verheiratet mit seiner zweiten Frau Mathilde und hat aber eine Affäre mit Minna in Paris. Und es entstehen also zwei Doppelbildnisse, ein ganz frühes und eins von 1930, und die sind so unterschiedlich. Nicht nur im Stil, sondern auch in der Figurenanlage, in der Haltung der Figuren, wie man sich es überhaupt nicht vorstellen kann. Und in dem zweiten Bild ist Minna, die sich vorher so vorsichtig an ihn lehnt und nachdenklich so aus dem Bild herausschaut, eine kraftvolle, nackte Frau mit kräftigem Oberschenkel. Und man sieht im Hintergrund so ein großes Tuch, das sich fast wie Drachenflügel hinter ihr hebt. Sie hat was ungeheuer Dominantes. Und er liegt in diesem Bild nackt in einer Badewanne. Man sieht ihn nur von hinten und er sieht unendlich hilflos aus. Also er schwebt so in dieser Badewanne und steht eben nicht frontal uns gegenüber.
Sie haben ja gesagt, er ist ein Kind, ein Mann des 19. Jahrhunderts. Sehen Sie das so, dass er sich als Mann verändert hat oder dass er es zugelassen hat, sich anders zu zeigen?
Das finde ich eine ganz gute Formulierung. Ich glaube, es ist beides. Beckmann wurde schon von seinen Zeitgenossen als ganz zarter Mann auch beschrieben. Ich fand das so interessant, dass man ihn als sanften Mann beschreibt, seine Freunde, seine Zeitgenossen, dass er ein helles Lachen hatte, blass, blaue Augen und dass er auch humorvoll, ironisch, spaßig sein konnte und sehr zugewandt, also ein guter Freund. Und mich hat fasziniert, dass dieses Bild, das er von sich transportieren wollte und dass das auch Freunde von ihm beschreiben, so konträr ist. Ich glaube, auch mit zunehmendem Alter, auch vielleicht mit einer zunehmenden körperlichen Gebrechlichkeit, und er war ein sehr körperlicher Mensch, lässt er diese Brüche, dieses Nicht-Perfekte und Nicht-Geschlossene an sich und auch an anderen immer mehr zu.
Aber wie erklären Sie dann, dass eine Skulptur aus dem Jahre 1936 einen Mann zeigt, der eine Frau in der Hand hält? Ist das jetzt Zeitgeist-Widerhall-Theosophie? Wie erklären Sie sich das?
Ich vermute, Sie meinen die Plastik Adam und Eva.
So ist es.
Und die steht bei uns in der letzten Sektion der Ausstellung. Diese Schöpfungsmythen, die ihn sehr berührt haben, die beruhen natürlich zuerst mal auf der Bibel. Und Sie haben völlig recht, 1936 kippt das und man sieht auf einmal einen Mann sitzend auf einem Schemel Und der hält im rechten Arm, so in der Armbeuge, ein Embryo. Und wenn man sich diese sitzende Männerfigur anguckt, dann ist der gar nicht so eindeutig männlich. Der hat so ein bisschen Brüste eigentlich. Und um diese beiden Figuren schlingt sich eine Schlange. Und wenn man von vorne oder von seitlich auf die Figur schaut, erkennt man den Kopf der Schlange nicht sofort. Und man denkt, dass seine Nabelschnur und dieser Embryo im Arm wäre diesem Körper entsprungen, womit diesem Adam ja gleichzeitig auch was Weibliches anhaftet. Das ist ein ganz faszinierendes Objekt. Dieses Androgyne hat ihn unglaublich beschäftigt. Und für Beckmann ist diese Vorstellung, gerade in seinen letzten Lebensjahren, dass es diese Diskrepanz der Geschlechter überhaupt nicht gibt, diese Polarität nicht gibt, vielleicht auch das Leid nicht gibt, hat fast was Erlösendes. Das fasziniert ihn.
Ist möglicherweise gerade diese Skulptur auch der Grund, weshalb die Ausstellung jetzt nicht chronologisch, sondern thematisch geordnet ist?
Also es hat mir schon Spaß gemacht, als Kuratorin anzufangen mit diesem Bild, das wir auch von Beckmann haben. Der starke, kraftvolle, feste Fels, dieser Block von Mann. Und wie er selbst eigentlich dieses Bild auch herstellt. Und man endet eigentlich im Ursprung mit der Auflösung aller Gewissheiten. Und dann guckt man wieder rüber in die erste Sektion und sieht ihn da wieder stehen, ganz fest und firm, so wie wir ihn kennen. Damit wollte ich gerne spielen und überhaupt die Frage stellen, kennen wir diesen Künstler, kennen wir sein Werk, kann man das zur Seite legen und sagen, ach, da braucht man jetzt eigentlich nicht mehr drüber arbeiten und wir wissen schon alles. Oder findet man auch was Neues und entlastet man auch das Werk und befreit es in gewisser Weise, wenn man es mal anders sein lässt.
Karin Schick über die Ausstellung Max Beckmann weiblich-männlich in der Hamburger Kunsthalle. Wer dort bis zum 24. Januar nicht sein kann, die Schau können Sie sich auch in der digitalen Kunsthalle des Zweiten Deutschen Fernsehens anschauen. Frau Schick, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank, Frau Wuttke.
Angekündigt war eine Erklärung von Donald Trump für 23 Uhr deutscher Zeit, wen er für die Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg als Richterin am Supreme Court nominiert. Nicht nur aus der Gerüchteküche heißt es schon den ganzen Tag, Trump will die konservative Juristin Amy Coney Barrett. Und die Spekulationen haben sich gerade bewahrheitet. Ohne einen Zusammenhang zwischen der Meldung und der Ausstellung im PS1, der New Yorker Filiale des Museum of Modern Art herstellen zu wollen, berichtet Andreas Roberts über Weggeschlossene und Weggeschlossenes.
Viele, mit denen ich gesprochen habe, haben mich darum gebeten, ihre Namen zu benutzen oder von Menschen zu reden, die im Gefängnis sitzen. Denn Wärter und Verwaltung benutzen gerne Labels wie Insassen, Straffällige oder Verurteilte, um sie zu erniedrigen und ihnen ihre Identität zu nehmen.
Für Gastkuratorin Nicole Fleetwood ist Selbstbehauptung der eigenen Identität eines der großen Themen der Ausstellung. Seit sie in ihrer Jugend regelmäßig Familienangehörige im Gefängnis besucht hat und dort Kunst von inhaftierten Künstlerinnen und Künstlern an den Wänden des Besucherzimmers sah, beschäftigt sie das Thema Kunst und der Gefängnisstaat, wie sie den amerikanischen Strafvollzug nennt. Nach jahrelanger Planung kam diese Gruppenausstellung mit 36 Künstlern zusammen.
Die Ausstellung präsentiert eine gute Auswahl von Arbeiten von Künstlern, die unterschiedliche Beziehungen zum Gefängnisstaat haben, von relativ kurz bis hin zu lebenslang.
Das PS1 zeigt Collagen mit Zeitungsausschnitten und Farben auf Bettlaken, Miniaturporträts auf Gefängnisseifen, Strichzeichnungen auf Toilettenpapier, zusammengeschweißtes Gefängnismobiliar und eine Gedenkwand mit Tabletts aus der Gefängniskantine, jedes mit Namen eines politischen Gefangenen aus der amerikanischen Geschichte. Ein Musikvideo der Rapperin Isis Tharsavia erzählt davon, wie sie im Gefängnis mit Handschellen an ein Bett gefesselt ihr Kind gebären musste. Viele Arbeiten sind geprägt vom limitierten Zugang zu Materialien, dem Überleben in Isolationshaft und dem Kampf gegen die Eintönigkeit des Alltags.
Wir haben gehofft, eines Tages eine Ausstellung in einem wichtigen Museum in New York zu haben.
Der Künstler Jared Owens hatte Glück, in seinem Gefängnis gab es ein Kunstprogramm. Seine Bilder und Installationen verbinden die Geschichte der Sklaverei mit der Erfahrung vieler Afroamerikaner heute, die jahrelang mit unverhältnismäßig hohen Strafen eingesperrt werden. In seinen 18 Jahren Haft studierte er Kunst und Kunstgeschichte, gründet Künstlerkollektive und half Dutzenden von Künstlern, ihre Arbeiten aus dem Gefängnis zu schmuggeln.
Kunst zu machen war mein Rettungsanker. Auf diese Weise konnte ich mich und andere von Problemen fernhalten. Jeden Tag habe ich mich darauf gefreut. Sobald ich aufgewacht bin, ging ich los und machte Kunst.
In einem der Ausstellungsräume hängen sich zwei riesige, überproportionale Porträts des Malers Russell Craig gegenüber. Sie sind mit Rinderblut auf auseinandergeschnittenen Ledermappen mit Reißverschlüssen gemalt. Blut und Leder als Assoziationen einer jahrhundertealten Geschichte der Unterdrückung. Russell Craig hat seine Kunst von seinem Zellengenossen, dem Maler und Grafiker James Yu, gelernt. Ihre Arbeiten sind nun auch im selben Raum ausgestellt, als würde der Dialog der beiden Männer hier fortgesetzt, erklärt Kuratorin Nicole Fleetwood.
He was sentenced to an unbelievably cruel sentence that
James hatte ein unglaublich grausames Urteil bekommen, das so nur an wenigen Orten auf diesem Planeten existiert. Lebenslang ohne Aussicht auf Bewährung, obwohl er erst 17 Jahre alt war. Das bedeutete, er würde sein gesamtes Leben im Gefängnis verbringen und dort auch sterben.
Von James Yu sind mehr als 120 kleine Strichzeichnungen auf Notizbuchblättern zu sehen. In einem sehr formalistisch-comicartigen Stil gezeichnet, handeln sie von einer schockierenden Welt aus Bestrafung, Folter, sexuellen Übergriffen und systematischer Erniedrigung. In Marking Time ist den Machern eine sehr persönliche Ausstellung gelungen. Ausführliche Wandtexte geben zusätzlich Einblick in die Biografien von Menschen, die in einem brutalen Justizsystem darum kämpfen, nicht vergessen zu werden. Das ist auch für Künstler Jared Owens das Wichtigste.
Mir ist es wichtig, dass Leute verstehen, dass Menschen, die weggesperrt werden, trotzdem etwas für die Menschheit tun können. Wir sind ja immer noch hier. Wir warten nicht darauf, rauszukommen, um einen Job bei McDonald's zu bekommen. Wir sind Künstler. Wir können der Schönheit der Welt etwas hinzufügen.
Marking Time, die Ausstellung von Kunst, die im amerikanischen Strafvollzug entstanden ist, zeigt das Piers One in New York bis zum 4. April nächsten Jahres. Tobias Wenzel, der schaut jetzt zurück. Er hat die Zeitungsfeuilletons dieser Woche nochmal durchgeblättert.
Wenn ich die Fotos vom genesenden Alexei Nawalny sehe und seine lustigen, selbstironischen Kommentare dazu lese, kann ich es mir nicht verkneifen, Sympathie für ihn zu empfinden. Ich bin gerührt, sogar entzückt, schreibt Nikolai Klimenjuk in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über den Mann, den die meisten Deutschen wohl nur als mutigen Kreml-Kritiker wahrnehmen. Aber dann fährt Klimenjuk überraschend fort. Dabei verkörpert der Politiker Nawalny, der in vielen Themen den europäischen Rechtspopulisten nahesteht, so ziemlich alles, was ich mein ganzes Leben lang bekämpfe oder wovor ich fliehe. Aggressiven Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, Hetze. Wie könne er da Nawalny mögen, fragt sich Klimenjuk und antwortet, auf den Giftanschlag anspielend: Die schamlose Eindeutigkeit des Bösen, das über Menschen herfällt, eliminiert alle moralischen Ambivalenzen. Ums Mögen und Ablehnen, ums Lieben und Hassen haben sich die Feuilletons dieser Woche gedreht, besonders mit Blick auf die Sprache. Von Nächten der Liebe habe sie in ihren Liedern gekündet. Die letzte Muse von Saint-Germain-des-Prés, schrieb Manuel Bruck in der Welt zum Tod von Juliette Gréco. Annabel Hirsch erinnert in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung an Grécos wohl bekanntestes Lied und den dazugehörigen Text. »Déshabillez-moi, ziehen Sie mich aus« ist eine Art ironische Anleitung, die manch einem übereifrigen Liebhaber bis heute helfen könnte. »Ziehen Sie mich aus, nur nicht auf der Stelle, nicht zu schnelle, begehren Sie mich, verzehren Sie sich.« Und dann, zum Schluss, ganz autoritär, »und Sie«, ziehen Sie sich aus. Und Sie, liebe Hörer, pardon, liebe Hörenden, sagen Sie nicht mehr Ausländer, sondern Einwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Dann machen Sie einige Mitarbeitende der Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung und gegen Diskriminierung glücklich. Allerdings Matthias Heine traurig. Der setzte sich nämlich in der Welt mit dem neuen Leitfaden für diversity-sensible Kommunikation kritisch auseinander, den die besagte Gleichbehandlungsstelle für die Berliner Ämter und Behörden verfasst hatte. Demnach soll man nicht nur statt Ausländer Einwohnende ohne deutsche Staatsbürgerschaft sagen, sondern auch statt Schwarzfahrer Fahrende ohne gültigen Fahrschein. Matthias Heine sah darin den Versuch, mit dem Programm Sprache der Gehirnwaschmaschine böse, diskriminierende und unreine Gedanken aus den Köpfen der Menschen zu spülen. Heines Sarkasmus verriet, dass er nicht glaubt, man könne die Gesellschaft durch verordneten Sprachwandel verändern. Goebbels und Mao und auch Demokraten seien jedoch von der Idee fasziniert gewesen. Matthias Heine nennt einige Belege dafür, dass man durch sprachliche Umetikettierungen gerade nicht Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit aus der Welt schafft. Ein Beispiel aus den USA. Aus Niggern wurden Negroes, aus Negroes wurden Colored, aus Colored wurden Black Americans, aus Black Americans wurden Afro-Americans, aus Afro-Americans wurden People of Color, ohne dass sich deshalb irgendetwas am Rassismus geändert hat. Von der Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung zum französischen Ministerium für Gleichstellung und Diversität. Ein dortiger Beamter hat der 25-jährigen Autorin Pauline Armanche vorgeworfen, an Misandrie, krankhaftem Männerhass, zu leiden und ein Lob auf diesen Hass zu singen. Darüber berichtete Claudia Mäder in der Neuen Zürcher Zeitung. Armanche hatte in einem Kleinstverlag den Essay »Moi, les hommes, je les déteste« »Ich hasse Männer« veröffentlicht. Und dieses kaum wahrgenommene Buch wollte der Beamte aus dem Verkehr ziehen lassen. Die Folge: es verkauft sich seitdem hervorragend und erscheint auch bald auf Deutsch. Armanche ist mit einem Mann verheiratet, erfuhr man aus dem NZZ-Artikel und fragte sich unwillkürlich, wie es dem Mann wohl mit dieser Frau ergeht. Und außerdem, ist Männerhass nicht diskriminierend? Nicht für Pauline Armanche, erläuterte Claudia Mäder. Man könne, so erklärt die Autorin, Misogynie und Misandrie unmöglich mit gleichen Ellen messen, da die männerhassenden Frauen erstens aus einer Position der Unterdrückung agierten und ihren Hass zweitens auf ganz andere Weise lebten als die Männer. So zu argumentieren sei nicht strafbar, schrieb Mäder, aber wer mit solch platten Pauschalisierungen den Feminismus voranbringen wolle, müsse wohl den Kontakt zur Realität verloren haben. Von der Misandrie oder Androphobie zur Dragonophilie. Die Zeit zitierte aus einem Gedicht, das der belarussische Lyriker Dmitri Strozew im August geschrieben hatte. Ein Drachen hat sich in unserem Haus niedergelassen, bewaffnet und fleischfressend. Er mag besonders die Kinder, heißt es da. Wir sind so müde, sie zu verstecken. Es gibt keine geheimen Ecken mehr. Wie können wir friedliebende Dragonophile sein? Drachenfreunde, erklärte Elisabeth von Tatten das Fremdwort. Sind Sie, liebe Hörer, eigentlich auch Murray-phänophil? Gefällt es Ihnen, dass Bill Murray immer wieder irgendwo in der Öffentlichkeit auftaucht und ungewöhnliche Dinge tut? Davon erzählte Arno Frank in der Taz zum 70. Geburtstag des US-amerikanischen Schauspielers. Einmal kam er in San Francisco mit einem Taxifahrer ins Gespräch, der darüber klagte, keine Zeit mehr für seine eigentliche Leidenschaft zu haben, das Saxophon. Also wechselten Murray und der Fahrer die Saiten. Der Mann spielte auf dem Rücksitz sein Saxophon, während Murray ihn durch die Stadt chauffierte.
Tobias Wenzel mit seinem Wochenrückblick. Das war Fazit. Gabi Wuth gesagt, gute Nacht.